Im MHC ist das Schulaufklärungsprojekt So rum zu Hause. Deswegen spielt auch das Thema queerfreundliche Schule eine große Rolle beim 40. MHC-Jubiläum. Beate Proll leitet am Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung die Abteilung Beratung. Dazu gehört auch die Sexualaufklärung. Gerade jetzt kommen die neuen Bildungspläne für Hamburg heraus. Inzwischen sind das keine unverbindlichen Empfehlungen mehr, sondern für die Schulen verpflichtend. Queere Lebensweisen und Akzeptanz von queeren Lebensweisen gehören dazu. Am 2. Mai war Beate Proll im MHC. Wolfgang Römer hat sie gefragt, wie müsste denn die queerfreundliche Schule aussehen?
Schule sollte ein Ort sein, wo sie gerne sind, wo sie sich wohlfühlen und wo sie nicht Diskriminierung ausgesetzt sind. Und das ist ein klarer Auftrag an all unsere Schulen. Das gehört zum Bildungs- und Erziehungsauftrag, dass ich in der Schule diskriminierungsfrei arbeiten und lernen kann. Das gilt für die Schüler und Schülerinnen und das gilt auch für die Beschäftigten. Und dass der Alltag natürlich durchaus so sein kann, dass nicht immer wertschätzend miteinander umgegangen wird, wissen wir alle. Aber dann ist es Aufgabe unserer schulischen Fachkräfte, immer wieder dieses auch zum Thema zu machen. Weil wir auch wissen, dass Personen nur gut lernen können, wenn sie keine Angst haben, wenn sie sich nicht verstecken müssen. Das gilt natürlich auch für andere Diversitätsmerkmale.
Schüler und Schülerinnen, die an einer Schule sind, haben auch das Recht, dann meinetwegen eine Queer-AG zu gründen und eine Regenbogenfahne aufzuhängen.
Das ist natürlich eine Sache, die dann auch besprochen wird mit der Schulleitung. Das heißt, wer begleitet die queere AG, wann findet die statt? Und wir haben inzwischen viele Schulen, wo es solche AGs gibt. Es gibt aber inzwischen auch Schulen, die sich entschieden haben zu sagen, das ist nicht nur eine queere AG, es ist eine Vielfalts-AG, wo die Vielfalt der Menschen, die in Schule sind, abgebildet werden. Also das ist auch nochmal eine Entscheidung, ob man sich auf Queersein fokussiert oder ob man sich auf das Thema Vielfalt konzentriert.
Und was macht so eine AG? Ist das mehr so schulische Freizeitgestaltung oder ist das auch relevant für den Bildungsweg?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Schulen, wo queere AGs gestartet sind, in der Regel dann begleitet auch von einer pädagogischen Fachkraft, wo es erstmal um Selbststärkungselemente ging, also wo ich mich aufgehoben fühle, wo ich über meine Identitätsfragen in einem sicheren Raum, Stichwort Safe Spaces, sprechen kann und wo dann aber aus diesem erstmal über sich selber zu sprechen auch etwas entstanden ist, wo gesagt wurde, wir müssen hier strukturell an der Schule auch einiges tun und wo dann die AG auch erweitert wurde, wo dann auch zum Beispiel Lehrkräfte mitmachen und dann überlegt wird, wo sind hier Materialien in unserer Bibliothek, in unserer digitalen Ablage zum Thema Queerness beispielsweise? Wo bietet es sich an, im Unterricht dazu was zu machen und wie wird es festgelegt, wann was passiert? Ist es an unserer Schule möglich, zur Pride Week die Regenbogenflagge zu hissen? Ist klar, an wen sich SchülerInnen wenden können, wenn sie Unterstützung brauchen? Also das auch über die eigene Beschäftigung mit sich und nahestehenden MitschülerInnen auch strukturell geguckt wird.
Ja, und wenn es Widerstände gibt, wenn Eltern sagen, nee, wollen wir nicht, das kommt uns komisch vor, da haben wir Angst, das überfordert unsere Kinder und dann möchten wir lieber nur Mathematik.
Da würde ich immer dazu raten, ein bisschen genauer hinzugucken, woher kommen diese Widerstände bei Eltern wirklich? Sind das vielleicht bestimmte Wertevorstellungen, die sich da widerspiegeln? Oder liegt das daran, dass sich Eltern gar nicht vorstellen können, wie zu diesem Thema auch unterstützt werden kann? Und da sind wir natürlich als Schule verpflichtet, auch Grund- und Menschenrechte zu berücksichtigen. Und wir machen gute Erfahrungen damit, wenn es Widerstände gibt, gegebenenfalls auch von außen mal Personen mit an die Schule zu holen, die dann vielleicht, weil sie nicht so involviert sind, auch nochmal Elternveranstaltungen beispielsweise in Absprache mit der Schule durchführen können zum Thema, wie stärke ich mein Kind? Und dazu gehören natürlich auch Identitätsfragen.
Können queere Schülerinnen und Schüler sich inzwischen wohlfühlen an den Hamburger Schulen?
Ich glaube schon. Und natürlich gibt es aber immer wieder auch Situationen, wo auch SchülerInnen Diskriminierung erleben. So, natürlich. Und zu sagen, die Hamburger Schulen sind diskriminierungsfrei, das ist einfach unrealistisch, weil natürlich in der Schule sich auch all das abbildet, was wir auch in unserer Gesellschaft erleben. Und wir leben in der Gesellschaft ja durchaus auch Verhaltensweisen, wo sich beispielsweise bestimmten Menschengruppen gegenüber grenzverletzend verhalten wird oder auch Gewalt ausgeübt wird.
Und kann man das auch messen oder feststellen, ob die sich nun wohlfühlen oder eher unter Diskriminierung leiden?
Also dazu gibt es jetzt für unsere Hamburger Schüler und Schülerinnen zum jetzigen Zeitpunkt ja keine Befragungen. Und in den Befragungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Jugendsexualität, da sind sie mit drin, aber in den anderen größeren Jugendstudien zurzeit noch nicht. Und das wäre so eine Perspektive, also hier ein bisschen größer belastbares Material, nenne ich das mal, an der Stelle auch zu haben.
Und wenn man an der Schule Diskriminierung erfährt, gibt es dann irgendwie eine Stelle, wo man sich melden kann?
Also einmal besteht natürlich die Möglichkeit in der Schule, dass ich mich an die Beratungslehrkraft oder den schulischen Beratungsdienst wende. Es gibt auch sogenannte Verbindungslehrkräfte in der Schule, die angesprochen werden können. Ich kann mich natürlich auch an die Schüler-Schülerinnen-Vertretung wenden und sollte mich eigentlich auch an jede erwachsene Person in der Schule wenden, die dann den Auftrag hat, ins Handeln zu kommen. Und es gibt natürlich, wenn man sich mit Diskriminierung beschäftigt, auch immer wieder die Erkenntnis, dass das dann unterschiedlich gesehen wird, dass auch Diskriminierungen nicht immer sichtbar gemacht werden. Und da können dann zum Beispiel auch anonyme Möglichkeiten der Beratung weiterhelfen oder auch Stellen, die nicht an die Schule gebunden sind. Also geben Möglichkeit, hier auch nochmal unterstützend tätig zu sein. Und es ist eben unterschiedlich für die Situation, was sich auch Menschen wünschen, wer sie unterstützen soll. Also ob das noch funktioniert mit Personen, die in Schule tätig sind oder ob eher gewünscht ist von außen.
Das war die Leiterin der Abteilung Beratung vom Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung, Beate Proll.